dem Abendmahl, mit dem, was wir auch in den Liedern gesungen haben, wenn wir es denn von Herzen gesungen haben und nicht nur mit unserem Mund. Der Gottesdienst war also schon sehr, sehr reichhaltig. Jetzt kommt noch die Predigt und ich hoffe, ihr seid noch da, könnt noch was aufnehmen, aber bei dem Thema bin ich eigentlich ganz sicher, dass alle gut zuhören werden. Aber bevor wir weitermachen, Inse hatte am Anfang schon einiges gesagt und ich möchte einfach mal zuhören, fragen, was so in den 30 Minuten bei euch hängen geblieben ist. Wer weiß denn noch, was das Motto unseres Jahres ist? Vielleicht eine leichte Frage zu Beginn. Auf Gott bauen, richtig. So, dann hat sie auch gesagt, wir starten in eine neue Predigtserie und auch gesagt, wie der Titel heute der Predigt ist. Wer weiß das noch? Überlegt mal ganz kurz, nichts sagen, damit eure Nachbarn auch Zeit haben nachzudenken. Wer würde sagen, er könnte den Titel der Predigt jetzt nennen? Ah, gut, dass ich es nochmal abgedruckt habe, dann könnt ihr es nochmal nachlesen. Auf Gott bauen, kann ich mir das leisten? Es ist keine abstrakte Frage, sondern soll wirklich ganz konkret auf dein Portemonnaie abzielen. Kann ich mir das leisten? Hat es finanzielle Auswirkungen, wenn ich sage und es wirklich ernst meine, ich baue auf Gott? Natürlich hat dieses Motto auch mit unserer Modernisierung als Gemeinde zu tun. Wir wollen auch ganz praktisch auf Gott bauen, aber es soll natürlich auch ganz persönlich mit dir und mir zu tun haben, mit unserem Leben, mit dem, was uns ausmacht, mit dem, was uns beschäftigt und mit dem, was uns wichtig ist. Das ist ein Thema. Ein anderes Thema wird lauten, was bedeutet es eigentlich für mein Selbstbild, wenn ich auf Gott baue? Was bedeutet es für mich und meine Familie, wenn wir zusammen auf Gott bauen wollen? Und das sind verschiedene Themen, durch das dieses Jahresmotto, auf Gott bauen, ganz konkret in unser persönliches Leben hineinsprechen soll. Und wie gesagt, heute geht es um das Thema Finanzen und wir reden nicht so viel darüber, sei es in der Öffentlichkeit noch in unseren Gottesdiensten. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal hier eine Predigt hatten, wo es wirklich nur um das Thema Finanzen ging, aber es ist schon ziemlich lange her, glaube ich. Wir reden nicht so viel darüber, nicht in den Gottesdiensten, höchstens bei der Kollekte. Da wird es dann jeden Sonntag mal kurz zur Sprache gebracht, aber auch nur ganz dezent. Und manchmal entschuldigen wir Moderatoren uns ja sogar dafür, dass wir das ansprechen, aber es ist Teil unserer Liturgie. Wir reden einfach viel zu wenig darüber. Und in der Bibel ist es dagegen aber das Top-Thema. Über 2000 Mal wird im Alten und Neuen Testament von dem lieben Geld gesprochen. Und auch Jesus in seinen Predigten kommt ja überproportional häufig zu diesem Thema. Gott weiß eben, was uns wichtig ist, welches Thema uns Menschen tendenziell am stärksten beeinflusst. Und darum werden wir es heute alle verkraften müssen, ich von hier vorne und ihr auf euren Plätzen, dass wir uns jetzt mit diesem Thema stärker auseinandersetzen. Dazu steigen wir ein mit einem Text aus dem Markus-Evangelium. Und ich lese vor aus Markus 12, Vers 41 bis 44. Jesus setzte sich in die Nähe des Opferkastens und sah zu, wie die Leute Geld hineinwarfen. Viele Reiche gaben große Summen, doch dann kam eine arme Witwe und warf zwei kleine Kupfermünzen hinein. Das entspricht etwa einem Groschen. Da rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte: Ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt als alle anderen. Sie alle haben von ihrem Überfluss gegeben. Diese Frau aber, so arm sie ist, hat alles gegeben, was sie besaß. Alles, was sie zum Leben nötig hatte. Ich finde diesen Text etwas amüsant auf der einen Seite, aber auf der anderen auch sehr, sehr herausfordernd. Amüsant, weil Jesus sich einfach neben den Opferkasten setzt. Es ist bei uns noch gar nicht lange her, da haben wir die Kollekte beim Rausgehen an der Tür eingesammelt. Jetzt stellt euch mal vor, irgendwer schnappt sich einen Stuhl, stellt ihn am Ausgang auf und schaut ganz genau hin, was so jeder beim Vorbeigehen in den Beutel wirft. Was würdest du über ihn denken? Wie immer sehen wir hier bei Jesus, dass ihm ziemlich egal ist, was andere über ihn denken. Er macht es einfach und schaut zu. Er sitzt da und sieht, wie zum einen sehr viele reiche Leute große Beträge in diesen Opferkasten hineinwerfen. Es war also nicht still, leise und heimlich, wie die Leute ihr Geld da reingetan haben, sondern man konnte es sehen, zumindest wenn man so dreist war wie Jesus und es beobachtet hat. Man konnte sehen, wer was hineingeworfen hat. Und wenn es auch bei uns in unserer deutschen Kultur wirklich eher still und leise hergeht, man versucht das so still zu machen, wie es nur geht, damit keiner mitkriegt, was man selber hineingetan hat. So ist es in anderen Kulturen teilweise bis heute noch ganz, ganz anders. Nicht selten versuchen Großspender, anderen Anteil daran zu geben, wie viel sie gespendet haben. Dann werden zum Beispiel öffentliche Gebäude oder irgendwelche Einrichtungen nach dem Großspender benannt, der diesen Bau möglich gemacht hat. Da gibt es dann zum Beispiel die Nicholas Wright Library oder die Tom Schreiner Mensa. Und dann gibt es so die verschiedensten Gebäude, die mit einem Namen versehen sind. Manchmal natürlich, weil diese Stiftung oder die Einrichtung an jemanden erinnern möchte, von ethischem Wert. Aber manchmal hat es auch einfach nur damit zu tun, dass eine Person ihr Portemonnaie aufgemacht hat und diesen Bau einfach möglich macht und dann, zack, hat es diesen Namen. In anderen Kulturen ist das auch in der Kollekte im Gottesdienst ganz, ganz anders als bei uns. Mein Bruder war zum Beispiel für ein paar Jahre in Kenia und da hat er gesagt, dass es nicht selten in den Gottesdiensten so ist, dass bei lauter Musik mit Tanz die Leute nach vorne kommen zum Tisch, wo es eingesammelt wird und dann einfach ganz offen und ehrlich auf den Tisch legen, was sie zu bieten haben. Manche tanzen dann auch einfach nach vorne und tun nur so, als ob sie was hinlegen, weil sie nichts zu geben haben oder nichts zu geben wollen, aber sie kommen trotzdem nach vorne. Also vielleicht kannst du eins von beidem auch nachher bei der Kollekte bei uns ausprobieren. Jesus hat also gesehen, was die Menschen spenden. Er hat sie beobachtet und dafür interessiert. Plötzlich ruft er seine Jünger zu sich. Nachdem diese eine arme Witwe am Spendenkasten vorbeigegangen ist und ihren Beitrag eingelegt hat. Diese Witwe hat 2 Kupfermünzen eingeworfen. Und für die römischen Leser des Markus-Evangeliums schreibt Markus gleich auch nochmal hin, was das in der römischen Münzeinheit bedeutet, nämlich einen Groschen. Aha, denken wir jetzt, und sagt beides natürlich nichts. Und ich habe versucht, das mal so ein bisschen umzurechnen. Ein Groschen war ungefähr 1/60 vom damaligen Tageslohn. Wenn also ein ungelernter Arbeiter einen Tag lang bei einem Reicheren gearbeitet hat, hat er 60 Mal so viel bekommen wie ein Groschen. Wenn wir das jetzt mal versuchen, einfach mit dem Mindestlohn bei uns zu vergleichen, dann würde das umgerechnet auf einen Tag Arbeit bedeuten, dass diese arme Witwe ungefähr 1,50 Euro gespendet hat. Der Vergleich hinkt natürlich, ist nicht lupenrein, aber es hilft, so eine kleine Vorstellung von dem zu bekommen, was hier passiert ist. Auf der einen Seite laufen also diese ganzen Großspender am Spendenkasten vorbei und werfen dort ihre Tausende rein. Und dann kommt da genauso auch die arme Witwe vorbei, die 1,50 Euro spendet. Was sagt Jesus zu dieser Spende? Wir haben es gerade gelesen. Er sagt: Ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt als alle anderen. Und Jesus liefert gleich auch noch die Begründung und sagt, sie alle haben von ihrem Überfluss gegeben. Diese Frau aber, so arm sie ist, hat alles gegeben, was sie besaß. Alles, was sie zum Leben nötig hatte. Jesus ist also daran interessiert, was die Menschen geben. Und das galt damals wie heute. Er beobachtet es. Aber, und das sehen wir hier ganz eindeutig, er interessiert sich kein Stück für die absoluten Beträge. Ihn interessiert nicht, wie viel Geld es jetzt wirklich ist, was der Einzelne reinwirft, sondern er sieht das immer im Verhältnis zum Einkommen oder zum Reichtum des Spenders. Das ist es, was Jesus interessiert. Und das ist für mich auf der einen Seite ziemlich entlastend. Denn ich denke, viele von uns kennen das, im Laufe des Lebens durchläuft man verschiedene Phasen. Und da kann man manchmal viel geben, manchmal wenig und zu anderen Zeiten sogar gar nichts. Und Paulus selbst zum Beispiel, der große Apostel und Evangelist, schreibt im Philipperbrief, dass er es gut kennt, dass er damit vertraut ist, im Überfluss zu leben und auch Mangel zu haben, nichts zu haben. Also können wir uns sicher sein, dass wir da irgendwo dazwischen einen Platz für uns finden können. Manchmal zum Beispiel, solange man noch studiert, hat man vielleicht gar kein Einkommen, höchstens das BAföG, und das reicht mal mehr, mal weniger. Andere werden arbeitslos und dann wird das Geld natürlich auch knapp. Und wieder andere, denen werden irgendwelche Zahlungen verweigert oder nicht übermittelt, die ihnen eigentlich zustehen. Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, die dazu führen, dass wir finanziell in eine schwierige Situation kommen. Und Jesus weiß das alles. Er sieht es und berücksichtigt es. Wenn du also gerade in einer finanziell schwierigen Situation bist, dann kannst du dir das zum Vorbild nehmen und schau nicht darauf, was andere spenden oder was du vielleicht irgendwann mal gespendet hast. Darum geht es Jesus nicht. Zerbrich dir auch nicht den Kopf darüber, ob du gerade 10% geben kannst, diesen Zehnten, von dem oft die Rede ist. Darum geht es Jesus nicht. Er macht deinen und meinen Glauben nicht davon abhängig, wie viel wir spenden in Zeiten, wo es uns finanziell nicht gut geht. Auf Gott zu bauen bedeutet also auch nicht, zu jeder Zeit in seinem Leben 10% zu spenden. Und das ist entlastend. Diese Begebenheit mit der armen Witwe gibt uns aber auch einen Denkzettel mit. Denn ich glaube mal, dass es den meisten von uns finanziell gesehen zumindest besser geht als dieser Frau. Die wenigsten von uns müssen jeden Euro zweimal umdrehen. Wir können uns verschiedene Wünsche erfüllen, wir können auch ein-, zweimal im Jahr im Urlaub fahren und haben trotzdem noch etwas Finanzen übrig, um zu sparen und Geld zurückzulegen. Die Frage ist also, was ist heute eine angemessene Spende? Was ist heute eine angemessene Spende? Und dieser Frage sollten wir uns immer wieder stellen. Nicht nur einmal am Anfang unseres Berufslebens, sondern immer wieder und schauen, wie verhält es sich jetzt gerade? Das muss ich nicht selbst entscheiden, das können wir mit anderen besprechen, das können wir vor allem mit Gott, unserem Herrn, besprechen und ihn darum bitten. Für viele von uns ist der sogenannte Zehnte ein guter und wichtiger Orientierungspunkt. Dieser Zehnte geht auf ein Gebot Gottes im Alten Testament zurück, wo er sein Volk dazu auffordert, ihm jedes Jahr 10% von der Ernte, 10% von den Viehbesitzen und all dem, was die Menschen so einnehmen, abgeben sollen. 10% pro Jahr. Wenn wir das so für uns als Orientierungspunkt nehmen, übersehen wir aber leider ganz schnell, dass es im Alten Testament mehrere Zehnte gibt. Es gibt nicht nur diese 10%, sondern Gott spricht an verschiedenen Stellen von einem Zehnten. Es gibt zum Beispiel den Zehnten für die Leviten. Da die Leviten, das war ein Stamm des Volkes Israel, von Gott gesagt bekommen haben, ihr dürft kein Land in Israel haben, sondern ihr seid abgesondert für den Dienst in meinem Tempel. Darum hatten sie natürlich auch keine Lebensgrundlage, kein Land, keine Einkommen damals. Und deshalb war das Volk Israel dazu aufgefordert, 10% von ihrem Einkommen in die nächstgelegene Levitenstadt zu bringen. Und die Leviten haben dann das Ganze unter sich aufgeteilt und konnten so davon leben. Also das war der Zehnte für die Leviten. Dann gab es aber noch genauso den Zehnten, den das Volk Israel zum Tempel bringen sollte. Denn ihr wisst ja, es wurde reichhaltig geopfert damals und diese Opfertiere waren Teil dieses Zehnten, den das Volk dahin gebracht hat. Sie kamen also mit Tieren, sie kamen mit Früchten, mit anderen Erträgen aus ihrer Arbeit und haben dann einen Teil davon Gott geopfert, aber nicht alles. Und jetzt ist die Frage, was ist mit dem Rest passiert? Das durften sie essen. Das sollten sie essen, und zwar in Form eines Festes. Der jüdische Kalender hat ja mehrere große Feste vorgesehen beim Tempel in Jerusalem. Und damit es dort genug zu essen und zu trinken gab, hat Gott diesen Zehnten eingefordert, den sie zum Teil opferten, aber zum größten Teil verfeiern sollten. Und wir lesen im Alten Testament an manchen Stellen, dass es da nicht an Wein und guten und fetten Fleisch fehlen sollte. Es sollte also wirklich ein Fest sein, bei dem sie sich's gut gehen lassen, zu dem sie dann die Priester, Leviten, Freunde, Verwandte eingeladen haben und dann gemeinsam tagelang manchmal diese Feste gefeiert haben, zu dem sie einen Teil von diesem Zehnten für den Tempel verwendet haben. Und, man mag es gar nicht hören, es gab sogar noch einen dritten Zehnten. Alle drei Jahre war der aber nur fällig. Dieser Zehnte war der sogenannte Armenzehnte. Und den mussten sie nicht in die Levitenstadt bringen und auch nicht zum Tempel, sondern der war für die eigene Stadt vorgesehen, nämlich für die Armen, für die Ausländer, für die Witwen, für die Waisen und für die Leviten der eigenen Stadt. Alle drei Jahre sollten sie diesen Zehnten also quasi zu den Leitern der Stadt bringen, die dann wiederum das unter den Leuten verteilt haben, die es nötig hatten. So, es gibt also drei Zehnte, von denen wir im Alten Testament lesen. Wenn wir jetzt aber weiterblättern und ins Neue Testament kommen, sehen wir zum Glück, dass im Neuen Testament an gar keiner Stelle vom Zehnten die Rede ist. Nirgendwo wird dieses Gebot aktualisiert, dass die Gemeinde Gottes im Neuen Testament auch dazu verpflichtet ist, den Zehnten zu geben. Wir finden sehr wohl die Aufforderung im Neuen Testament, dass man der Gemeinde Geld spendet oder notleidenden Christen, anderen Leuten, die es brauchen. Aber es wird an keiner Stelle reguliert, wie hoch diese Spende sein soll. Es wird nur dazu motiviert, großzügig zu geben. Und ganz konkret werden wir sogar dazu aufgefordert, so viel zu spenden, wie wir dankbar und fröhlich abgeben können. So viel spenden, wie wir dankbar und fröhlich abgeben können. Es hört sich jetzt vielleicht eigenartig an, aber genauso hat Paulus es in 2. Korinther 9, Vers 7 beschrieben. Dort schreibt Paulus: Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte, und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den fröhlichen Geber. Gott liebt den fröhlichen Geber. Und wir können uns das nochmal vor Augen malen, wenn wir uns einfach mal eine neue Szene, aber eben wieder an diesem Tempelkasten vorstellen, an dem Jesus sitzt. Wenn wir dort mit unserer Spende auftauchen und versuchen, so das Geld hineinzuwerfen, damit jeder sieht, wie groß die Scheine sind, die wir da einwerfen, damit wir unser christliches Image aufpolieren, dann ist das so, als ob Jesus daneben sitzt und das einfach an sich vorübergehen lässt. Das ist keine Spende, die ihn irgendwie berührt, die er wertschätzt. Das ist nicht das, was er gut findet. Genauso ist es für Jesus, hat es für Jesus keinen Wert, wenn man da hinkommt und das nur mit so einem langen Gesicht und knirschenden Zähnen da reinwirft, weil man weiß, ich muss das machen. Genauso hat für Jesus auch keinen Wert, wenn wir in dieser Form etwas für Gott oder seine Anliegen spenden. Das hört sich vielleicht eigenartig an, weil das Geld ist dann ja trotzdem gespendet worden und dort angekommen, wo man es hingeben wollte. Oder auch nicht wollte, aber es getan hat. Aber nach der Vorstellung der Bibel gehört Gott sowieso alles. Ob es nun bei dir im Portemonnaie ist, irgendwo in den Ressourcen unter einem Berg liegt, egal was es ist, alles gehört Gott. Er ist der Herr aller Dinge. Alle Schätze und Ressourcen gehören ihm und er überlässt jedem von uns einen kleinen Anteil davon, damit wir damit arbeiten und leben können. Und wenn wir dann total unwillig oder aus falscher Motivation einen kleinen Teil davon zurückgeben, dann ist das nichts, was ihn beeindruckt oder worüber er sich freut. Gott will, dass wir das, was wir ihm abgeben, egal ob es jetzt Zeit ist, ob wir unsere Fähigkeiten einsetzen oder eben etwas von unserem Geld spenden. Er will, dass wir das aus Dankbarkeit zu ihm und mit Freude tun. Das ist das, was für ihn zählt. Und darum wertschätzt er auch die Spende dieser armen Witwe so sehr. Es geht ihm, glaube ich, nicht darum, dass sie alles abgibt, was sie hat. Das ist nicht, was Markus uns hier mit dem Text mitgeben will. Das ist auch an keiner Stelle die Aufforderung, sonst irgendwo im Neuen Testament alles zu geben, was wir haben. Die Witwe hat ihr Geld einfach aus freien Stücken und aus Dankbarkeit zu Gott abgegeben. Und darum ist diese Spende für Jesus so wichtig. Darum wertschätzt er diese zwei Münzen, diese 1,50 Euro mehr als die Tausende und Millionen, die die anderen vor ihr gespendet haben. Was ist heute also eine angemessene Spende? Es ist das, was wir freiwillig, mit Freude und aus Dankbarkeit fröhlich Gott zur Verfügung stellen. Es geht nicht um den Betrag, es geht nicht um absolute Summen, sondern es geht wirklich um das, was wir freiwillig und aus Dankbarkeit mit Freude abgeben können. Alles, was wir haben, ist eigentlich ein Geschenk Gottes. Alles, was wir besitzen, seien es Beziehungen, sei es unser Job, sei es unser Besitz, sogar, dass wir hier in Deutschland, in Heidelberg wohnen, das ist ein Geschenk Gottes. Und wenn du Jesus nachfolgst, hat er dir zusätzlich sogar noch ein neues Leben geschenkt, in dem er seins aufgegeben hat. Daran haben wir gerade im Abendmahl gedacht. Er ist gestorben, damit du leben kannst. Das hat er dir auch geschenkt. Und er überlässt das alles eine Zeit lang dir und mir. Nicht damit wir es verschwenden, sondern als weise Verwalter einsetzen. Und Gott lädt uns ein, aus Dankbarkeit etwas davon zurückzugeben. Nicht, weil er es nötig hätte, auf keinen Fall, sondern weil er uns damit die Möglichkeit gibt, die Großzügigkeit einzuüben, die er vorgelebt hat. Das ist der Kern der ganzen Sache. Darum redet die Bibel so oft über das Thema Finanzen. Und damit sind wir beim Kern dessen, worum es da geht. Geld ist einfach für sehr, sehr viele Menschen mit das Wichtigste, was sie zum Leben brauchen und hat auch einen sehr, sehr hohen Stellenwert in ihrem Leben. Und darum kann man genau an diesem lieben Thema so genau erkennen, worauf wir unser Leben bauen. Und dann ist es auch ganz egal, wie oft wir sagen, ich baue auf Gott, wir bauen auf Gott. Es gibt verschiedene Lebensthemen, die uns sehr, sehr wichtig sind. An denen kann man es dann ganz praktisch erkennen, ob das stimmt oder nicht. Und für viele Menschen ist genau das Thema Geld dieses Thema, an dem man sehen kann, ob sie das einüben, was Jesus vorgelebt hat, eben diese Großzügigkeit. Baue ich mein Leben auf finanzielle Sicherheit? Ist das etwas, was mir total wichtig ist? Darum arbeite ich viel, spare, lege etwas zurück, schließe auch viele Versicherungen ab, damit da nichts von weggeht. Ist das etwas, worauf ich mein Leben baue? Ist das etwas, was mir total wichtig ist, wofür ich arbeite? Baue ich vielleicht mein Leben auf mich selbst, auf das, was ich brauche, auf meine Fähigkeiten, auf meinen Bedürfnissen und für andere bleibt dann irgendwie selten etwas übrig? Oder ist uns bewusst, dass das, was wir haben, von Gott zur Verfügung gestellt wurde, damit wir es eine Zeit lang verwalten dürfen? Im Bereich Finanzen auf Gott zu bauen, bedeutet eigentlich, seine Finanzprinzipien im eigenen Leben anzuwenden. Und da möchte ich noch mal kurz mit euch drauf stehen bleiben. Ein solches Finanzprinzip, das kam jetzt schon manchmal durch, ist Großzügigkeit. Das ist das, was Gott besonders in der Person von Jesus Christus vorgelebt hat. Großzügigkeit bis zum letzten Blutstropfen, könnte man bei ihm sogar sagen. Ich darf großzügig sein, weil Gott so großzügig zu mir ist. Das ist oft das Fazit, wenn Jesus über Geld redet. Setzt du deine Finanzen großzügig für Gott und seine Anliegen ein. Ein anderes Finanzprinzip bei Gott ist Vertrauen. Nicht unbedingt in der heutigen Zeit sehr populär, aber es ist für Gott ja mit das A und O. Vertraue ich darauf, dass ich nicht zu kurz komme, wenn ich zum Beispiel schon am Anfang des Monats etwas von dem zurückgebe, was Gott mir zur Verfügung stellt? Glaube ich, dass ich dann trotzdem über die Runden komme und es mir an nichts fehlen wird? Ich finde es sehr entlastend, Gott im Bereich Finanzen zu vertrauen. Dann ist man nicht auf die eigenen Fähigkeiten, auf das eigene Konto oder sonst etwas angewiesen, sondern ist eben in Gottes Hand. Und ein drittes göttliches Finanzprinzip lautet etwas überraschend: Gott lässt sich nichts schenken. Gott lässt sich nichts schenken. Was meine ich damit? Selbst wenn wir ihm etwas von dem zurückgeben, was er uns ja schon vorher überlassen hat, lässt er das in der Regel nicht auf sich beruhen. Also, um es nochmal wirklich klar zu verstehen, Gott gibt uns alles und freut sich dann darüber, wenn wir aus Dankbarkeit ein kleines Stück davon nehmen und es ihm zurückgeben. Aber selbst dieses kleine bisschen, was wir dann zurückgeben, lässt er sich nicht schenken, sondern gibt uns wiederum seinen Segen dafür. Eine Bibelstelle, die diese Wechselwirkung aus Geben und Segen sehr, sehr treffend auf den Punkt bringt, finden wir in Malachi 3, Vers 10. Dort heißt es: Bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Also hier im Alten Testament geht es wieder um den Zehnten. Darüber hatten wir ja gerade schon gesprochen. Es ist nichts, was heute in der Zeit des Neuen Testaments gültig ist. Aber das Angebot oder das Versprechen, das Gott hier an dieser Stelle gibt, gilt damals wie heute. Wenn wir Gott aus Dankbarkeit und im Vertrauen fröhlich etwas überlassen, dann wird er uns dafür segnen. Dann wird er uns dafür segnen. Im Neuen Testament greift Paulus diesen Gedanken auch auf und schreibt da zum Beispiel: Wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Es gibt noch viele andere Bibelstellen, die genau diese Wechselwirkung belegen. Was man natürlich dazu sagen muss, ist, dass man nie weiß, wann Gott diesen Segen ausgießt. Es ist nicht wie so ein Automat: Ich werfe 5 Euro rein und er schenkt 10 Euro dafür zurück. So funktioniert das nicht, auch wenn manche Pastoren das in anderen Kulturen einen glauben lassen möchten. Das finden wir nirgendwo im Neuen Testament. Aber wir finden eben dieses Versprechen, dass Gott auf dieses Versprechen, das er in Malachi 3, Vers 10 zum Beispiel gibt, reagieren wird. Wenn wir ihm etwas geben, wird er uns dafür wieder Segen zukommen lassen. Wann und wie und was es ist, das müssen wir ihm überlassen. Aber er verspricht uns, dass er sich nichts schenken lässt. Wer großzügig austeilt, wird auch großzügig ernten, auf die eine oder andere Weise. Und damit macht Gott es uns eigentlich ganz schön leicht, seine Finanzprinzipien in unserem Leben anzuwenden. Wir müssen eben nur damit anfangen und ihm dabei vertrauen. Wenn du das noch nie gemacht hast und hier die ganze Zeit sitzt und denkst, wovon reden die eigentlich da? Die Christen sind doch verrückt, das ist doch mein Geld, dafür arbeite ich. Dann darfst du einfach gerne bei dieser Überzeugung bleiben. Aber wenn wir auf Gott bauen wollen, dann lädt Gott uns dazu ein, seine Prinzipien in unserem Leben umzusetzen. Und wenn du damit anfangen möchtest, dann geh doch, wie ich vorhin schon gesagt habe, einfach mal mit Gott ins Gespräch darüber. Frag ihn, was du abgeben kannst und möchtest. Fang vielleicht einfach mal mit 1% deines Einkommens an. Es geht nicht um die Beträge. Es geht darum, dass wir Gott vertrauen, diese Prinzipien, die er uns in der Bibel verspricht, anfangen, in unser Leben hineinzunehmen. Wir dürfen uns natürlich auch nach wie vor an der 10%-Marke orientieren, die Gott im Alten Testament aufgeschrieben hat. Aber wie gesagt, es gibt mehrere Zehnte, nicht nur einen im Alten Testament. Und dann kommen wir zum Schluss noch zu einem anderen Thema. Ich hatte es eben schon gesagt, die Israeliten wurden dazu aufgefordert, ihren Zehnten entweder in die Levitenstadt zu bringen oder zum Tempel oder zu den Dorfältesten, die es dann verteilt haben. Also es gab nur diese drei Möglichkeiten und sie waren alle streng reglementiert. Jeder wusste, was er wohin bringen musste, so wollte ich sagen. Heute ist das natürlich ganz anders. Es gibt so viele Organisationen, Werke und Gemeinden, die von Spenden leben. Und dazu haben wir alle noch eigene Projekte oder Familienangehörige, Freunde, Verwandte, die irgendwo einen Dienst für Gott tun und dann auch von Spenden leben und darauf angewiesen sind. Wohin sollen wir jetzt unsere Spende geben? Es ist natürlich uns selbst überlassen, was wir mit dem Teil machen, dass wir ins Reich Gottes investieren wollen. Aber was wir auf jeden Fall im Neuen Testament sehen, ist, dass die verschiedenen Autoren uns Christen empfehlen, Teil einer Gemeinde zu sein, uns irgendwo anzuschließen und fest und verbindlich zu sagen, das ist meine Gemeinde. Hier werden wir selbst gesegnet und können auch genauso ein Segen sein für andere. Und damit das möglich ist und möglich bleibt, ist deine Gemeinde natürlich auch auf deine Spende angewiesen. Ohne wird es nicht gehen. Und darum möchte ich uns allen sagen, egal ob ihr sagt, das ist eure Gemeinde oder irgendeine andere, aber gebt einen Großteil eurer Spende an eure Gemeinde, denn sie braucht das. Es gibt in der Regel wenig andere Christen, die für irgendeine Ortsgemeinde spenden. Die Gemeinde ist auf ihre Mitglieder, auf ihre Freunde angewiesen, um so weiterzumachen, um Segen zu geben und das alles möglich zu machen, was sie tun wollen. Was man dann darüber hinaus vielleicht noch fröhlich an andere weitergeben kann, das ist natürlich jedem selbst überlassen. Aber deine Gemeinde braucht dich. Dich, deine Zeit, deine Fähigkeiten und auch dein Geld. Was ist nun deine Antwort auf die Frage des Tages? Kann ich mir das leisten? Eigentlich müsste man wahrscheinlich eher fragen, will ich mir das leisten? Die meisten von uns könnten es, wenn sie es wollen. Das ist natürlich ein sehr großes und umfassendes Thema. Mit diesem Blick auf die arme Witwe haben wir nur einen kleinen Ausschnitt von dem betrachtet, was im Neuen Testament alles zu dem Thema gesagt wird. Es gibt natürlich noch viele andere Aspekte dieses Themas und da haben wir jetzt gerade die einmalige Möglichkeit, uns viel intensiver damit zu beschäftigen. Es wird nämlich demnächst eine Projektgruppe an den Start gehen, die sich ausschließlich mit diesen Fragen rund ums Geld beschäftigt. Martin Pfeiflein, ausgewiesener Experte in diesem Bereich, leitet die Projektgruppe und alle Kurzentschlossenen können sich jetzt noch anmelden. Es wird gleich noch ein paar weitere Infos dazu geben. Aber alle anderen lade ich jetzt schon dazu ein, sich nochmal ganz aktuell im Hier und Jetzt mit der Situation, in der du dich gerade befindest, nochmal dieser Frage zu stellen. Kann ich mir das leisten und will ich mir das leisten? Etwas Musik und ein paar weitere Reflexionsfragen können dabei vielleicht eine gute Starthilfe sein. Lasst uns da ganz neu auf Gott hören, fragen, was möglich ist, was ich fröhlich abgeben will, so wie Paulus es gesagt hat, und dann auch das, was wir uns dann vornehmen, was uns aufs Herz gelegt wird, in die Tat umsetzen.